weiteren Ausgabe des Wrestling Friends Podcasts. Mein Name ist Konkret, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von diesem Podcast, in dem wir euch Unterhaltungen bieten rund um das Thema Wrestling. Und wie immer hier mit mir die anderen Moderatoren dieses Podcasts. Nummer 1 zu meiner Linken, Chris Dicho.
Guten Tag.
Und zu meiner geradeausen, Herre.
Ein wunderschönen, was auch immer bei euch gerade ist.
Komm, das ist in Radioshows auch immer so. Da hat einer immer den Namen, so einen Spitznamen. Sind jetzt hier Konkret Christicho und Herr, auch wenn der Esel sich eigentlich nicht selbst zuerst nennt. Aber es ist jetzt halt die Reihenfolge. Und es ist Herr Marius Olfen.
Das bin ich.
Na? Coole Radioshow. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie es läuft. Es geht.
Ja, gut.
Lange ist es her, seit der ersten Folge dieses illustren Podcasts, der neu an den Start gegangen ist. Jetzt ist es quasi die erste Folge, die auch direkt rausgeschossen wird ins Universum. Wie ein Zäpfchen, nur andersrum. Geht es in die iTunes-Charts hinein und natürlich auch in eure Ohrgeräte. Noch einmal zusammenfassend, in der letzten Episode dieses Podcast haben wir uns dem Thema WWE und Wrestling gewidmet. Wir haben uns ein bisschen vorgestellt, das werden wir an anderer Stelle auch nochmal ein bisschen genauer tun. Aber heute sprechen wir über den neuesten WWE Pay-Per-View, ein paar News und aktuelle Geschehen aus der Welt des Wrestling.
Ne? Das hört sich gut an.
Richtig so, ne?
Das hört sich toll an.
Letztes Mal haben wir über Payback geredet, WWE Payback. Mhm. Und jetzt kam eine Show dabei, daher.
Payback? Moment, das war Extreme Rules.
Extreme Echt? Rules.
Guck mal, das
Mach
ist
mal deine Hausaufgaben.
Original das gleiche. Extreme Rules, Payback. Whatever. Aber jetzt kam eine Show dabei, daher, die so einzigartig war wie ein Schneeglöckchen, ein Schneeflöckchen, das vom Himmel gefallen ist.
Oh.
Und alle Leute haben gesagt, oh, das ist aber einzigartig, diese Show. Darüber reden wir gleich, über NXT TakeOver The End.
The End.
Punkt of the Beginning. Aber vorher wollen wir über aktuelle Geschehen reden.
Ja, lass mal machen.
Gott, da sind Sachen passiert. Hui. Kurz nach NXT TakeOver klingelte mein Telefon und es sagte, hey, hier ist Brock Lesnar, ich gehe wieder zur UFC.
Ach, woher hat er denn deine Nummer?
Und, ja, woher habe ich seine Nummer, ist die Frage.
Ach so.
Ich habe sie gefunden auf dem Fußboden eines Autos. Da stand die eingraviert, es war ein gebrauchtes Auto von Brock Lesnar, deshalb.
Warum und wo hast du das Auto gefunden?
Das ergibt doch alles keinen Sinn. Da müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten.
So schnell deine Geschichte gibst du so schnell auf.
Nee, ich gebe die nicht auf. Deine Fragen ergeben keinen Sinn. Du bist dumm.
Oh.
Auf jeden Fall hat er mich angerufen und gesagt, hey, da bin ich. Nein, er geht natürlich nicht zurück zur UFC. Er geht einmalig zurück für einen Kampf ins Octagon.
Mhm.
Und wer das nicht mitgekriegt haben sollte, Brock Lesnar hat seine professionelle Karriere bei der WWE gestartet als professioneller Wrestler. Dann hat er sich in diversen Sportarten versucht, unter anderem in Football. Da war er nicht ganz so erfolgreich, gar nicht. Und dann ist er nach Japan gegangen. Japan, zu Japan. New Japan Pro Wrestling. Und hat da gewrestelt und dann hat er sich gesagt, oh gut, warum nicht einfach mal ein bisschen MMA ausprobieren. Hat ein paar MMA-Kämpfe gemacht und dann ist er zur UFC gegangen und war ungefähr eine der größten Attraktionen aller Zeiten. Und dann ist er wieder zur WWE gegangen, weil er ein paar Verletzungen hatte und so weiter und so fort. Jetzt wurde angekündigt bei UFC 199, beziehungsweise kurz vorher auch sogar durch einige Leaks oder durch ein Leak von Ariel Helwani, der danach auch einige Probleme bekommen hat. Aber da reden wir heute einfach am besten gar nicht drüber, weil das ist ein viel zu großes UFC- bzw. MMA-Thema. Aber bei UFC 199 wurde angekündigt, Brock Lesnar wird bei UFC 200 am Start sein und gegen Mark Hunt kämpfen.
Huiuiui.
Krass. Krasse Geschichte.
Krass. Also ist es krass? Warum ist es krass?
Mega krass.
Krass ist es eigentlich für mich, weil WWE ihn hat ziehen lassen. Für diese eine Show.
Ja.
Das Vince oder wer da gerade mit ihm das Gespräch geführt hat, gesagt, ja, okay, es ist gut, wenn man, dass du da einmal einen Fight dann abfährst.
Wenn man ESPN bzw. Jonathan Coachman glauben darf, dann war das von Anfang an eine Bedingung, die in den Vertrag mit eingebracht wurde. Das heißt, Vince McMahon musste überhaupt nicht konsultiert werden dafür. Brock Lesnar hat laut seiner eigenen Angabe einfach bei Dana White angerufen und gesagt, hey, wie wär's? Und dann ging's los. Ohne dass da irgendein WWE-Offizieller befragt wurde. Das finde ich umso spannender. Okay. Brock Lesnar hat ja sowieso schon einen super lukrativen, krassen Vertrag.
Als Part-Time-Wrestler.
Das glaube ich auch, gerne.
Genau. Und dann noch die Möglichkeit, damit drin zu haben, einfach nach Lust und Laune zurück zur UFC zu gehen für einen Kampf. Das ist schon krass. Was ich mich frage, ist, ob jetzt die Tür offen steht für Ronda Rousey bei der WWE. Für ein richtiges Match.
Das wäre doch cool, oder?
Das wird im Moment ja gemunkelt, dass es da sozusagen den gegenseitigen Austausch gibt, dass Brock Lesnar einfach für diese eine einmalige Geschichte dahin geht und Ronda Rousey vielleicht bei WrestleMania 33 oder beim nächsten großen Event der WWE
dann WrestleMania Sonnenzeichen.
Oder
WrestleMania Kacke-Emoji.
Ja, oder Play-Button.
Der war schon.
Der war schon. Oh, achso, wir reden jetzt über neue. Genau. Dass Ronda Rousey da dann ein Match mit dem, wem auch immer hat.
Bei, was war das, WrestleMania Playbutton?
31.
Da war sie ja mit The Rock, Triple H und Stephanie im Ring. Mhm. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, ein Tag Team Match.
Ja, komm, wir wühlen nochmal das auf, was wir vor 2 Jahren auf...
Da erinnerst du dich dran, oder?
Da würde ich mich dran erinnern.
Ja, ja, zack, ja, ja. Das ist History in the Making. Once in a Lifetime again.
And again.
And again. Das war eine krasse News. Das hat mich sehr lange wachgehalten diese Woche.
Tatsächlich?
Oder die Tage. Ja, tatsächlich.
Ich habe mich immer gefragt, bei dieser News, gibt es da eigentlich Verlierer dabei? Weil für mich gibt es eigentlich nur Gewinner. Die WWE und UFC. Die UFC hat einen super Fighter und für ihre größte Show, die ist im, ich glaube, August ist sie? Nee, Juli?
Juli.
Juli ist wirklich einen großen Kämpfer da nochmal an Land gezogen und wenn Brock Lesnar dann zurückkommt, dass er möglicherweise auch die UFC-Fans zur WWE mit rüberbringt und die sich dann auch eben Wrestling angucken.
Sein Gegner hat sich in Interviews schon so geäußert, dass er der Verlierer ist, weil für Brock Lesnar eine...
Dass Mark Hunt der Verlierer ist.
Genau, weil für Brock Lesnar wohl die Testbedingungen nicht ganz gelten. Das heißt, dass er irgendwie 4 Monate vor und nach dem Kampf nicht geprüft werden muss auf Steroide. Mhm. Und er meint halt, Brock Lesnar wäre jetzt vollgepumpt bis zum geht nicht mehr. Und dadurch hätte er automatisch die schlechtere Karte. Aber trotzdem würde er Brock Lesnar voll aufs Maul hauen.
Ja,
kann man also
ernst nehmen? Ich sehe es schwierig. Ich meine, wenn Brock Lesnar da jetzt mega einen auf den Deckel bekommt,
Dann ist WWE definitiv der Verlierer. Mhm. Er nicht, weil er hat mega viel Kohle gekriegt.
Das ist auf jeden Fall.
Aber vielleicht ist sein Ego ein bisschen angekratzt. Aber dann ist es halt bei der WWE nicht ganz so cool. Aber wenn er gewinnt, dann kann man zum Beispiel den amtierenden WWE World Heavyweight Champion gegen Brock Lesnar gewinnen lassen und ihn damit noch stärker aussehen lassen.
Oh, weil dann hoffe ich, dass das Roman Reigns ist.
Meinst du?
Das ist wie gegen den Undertaker zu gewinnen.
Genau, das ist halt dann
Prestige.
Und wenn du dann gegen den Mann gewinnst, der gegen den Undertaker gewonnen hat bei WrestleMania, der dann auch noch kurz für einen Kampf zur UFC gegangen ist und da gewonnen hat, wenn du den besiegst, dann bist du der Killer, Alter. Dann bist du the Guy.
Ein bisschen cheesy, aber ist okay.
Ein bisschen cheesy, ja. Es gibt natürlich auch noch eine andere Nachricht, tatsächlich über The Guy, den Typen, den Mann, über den alle Leute sprechen. Tim the Keeper Wiese.
Ich glaube, diese Nachricht haben wir alle ein bisschen schmunzeln aufgenommen.
Ich habe diese Nachricht vor allem 10.000 Mal aufgenommen, weil mir jeder meiner Freunde irgendwie eine Nachricht geschickt hat. Ach. Hey, Nakon, jetzt ist er doch bei WWE, ne?
Ach was. Aber das ist ja, da sieht man ja schon, dass kam das auch von Leuten, die jetzt mit Wrestling so nichts zu tun haben?
Absolut.
Ja, siehst du, dann hat die WWE ja schon das erreicht, was sie wollte.
Wahrscheinlich, ja. Also ich habe vorab, also jetzt bevor angekündigt worden ist, hey, Tim Wiese ist jetzt bei NXT und der trainiert da jetzt, hab ich immer gesagt, okay, das war eine einmalige PR-Nummer dafür, dass das WWE Network, beziehungsweise damals die Shows bei Tele5 und bei Pro7 Max gestartet sind. Habe ich gesagt, okay, Tim Wiese, der tritt auf, ist ein bisschen Gemunkel, hahaha. Dann wird halt ein bisschen Spotlight drauf geschienen. Aber hat sich jetzt rausgestellt, dass das nicht so ist. Mhm. Also, es ist halt eine coole PR-Nummer.
Das auf jeden Fall.
So ein, mir ist schleierhaft, warum Tim Wiese noch in den öffentlichen Augen so brisant ist. Herrin, du bist ja der größere Fußballfan von uns beiden. Tim Wiese?
Tim Wiese ist gar nicht mehr in den Medien. Er hatte bei Werder Bremen seine größte Zeit. Und
wie lange ist das her? 1000 Jahre?
Na, sagen wir mal 5 oder 6 Jahre, hat auch DFB-Pokal gewonnen. Ich glaube, Meister ist er mit denen auch geworden. Später ist er nach der Bremer Zeit dann zu Hoffenheim gewechselt. Und das war dann eher nicht so erfolgreich. Da hat er dann sehr oft in der zweiten Mannschaft gesessen und gar nicht in der Bundesliga gespielt. Und mittlerweile müsste sein Vertrag auch aufgelöst sein, dass er gar kein Fußball mehr spielt.
Ja, und deshalb ist er jetzt wohl bei WWE.
Ja.
Oder NXT. Unter Vertrag.
Und das ist aber gar nicht, ja, was ist das überhaupt für einen Vertrag? Er hat da, glaube ich, nur
einen Entwicklungsvertrag.
Okay. Also,
ich glaube, ist nicht,
es ist nicht klar, so ein
es Vertrag. Es wird wahrscheinlich sehr viel weniger Geld sein, als das, was er bei Hoffenheim verdient hat.
Ja, ich meine jetzt nur damit, es ist nicht so ein Vertrag wie ein Nakamura vielleicht oder die vorher in diesem Entwicklungsgeschichte mit waren und dass er nachher bei NXT wirklich wöchentlich mit dabei ist. Das wird nicht so sein, denke ich.
Meinst du? Ich weiß es nicht. Also das ist ja sehr schwer zu sagen, die Wrestler sind ja, das ist ja die Kontroverse, die damals über CM Punk irgendwie nochmal öffentlich gemacht worden ist. Wrestler sind ja irgendwie nur Teilzeitangestellte bzw. freie Angestellte, die dann aber quasi zu festen Bedingungen da sind und alles komisch, alle verdienen komisch Geld. Das hat ja auch Ryback damals kritisiert auf dem Tumblr. Darüber haben wir geredet in der letzten Folge, glaube ich.
Ja.
Das Wrestling Friends Podcast. Kompliziert, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass schön, wenn es sein Traum ist, das zu machen. Er sagte irgendwann mal, es wäre nicht sein Traum, das zu machen. Er hätte da einfach nur Bock drauf. Ey, aber wenn er da Bock drauf hat, schön, vielleicht wird er was, ich glaube nicht, aber
hey. Den einzigen Vorteil, den ich da vielleicht noch rausziehen könnte, ist, da er mal bei Bremen war und bei einer Hausshow vielleicht auch mal wresteln wird in Deutschland, könnte die WWE ja vielleicht nochmal nach Bremen kommen und dann könnten wir da ja hin.
Wir könnten aber auch nach in andere Städte.
Ja, das können wir auch gerne.
Aber nee. Manchmal sind die ja dann in München oder in Köln. Und
ja, wenn wir mal zurückdenken an die letzte Hausshow in Bremen von der WWE, dann hat das Publikum schon sehr laut nach Tim Wiese geschrien.
Ja, tatsächlich.
Also das ist schon bemerkenswert, dass dieser Mann immer noch so krass zieht.
Ja.
Und also es könnte einige populäre Augen auf Wrestling ziehen in Deutschland. Da bin ich gespannt drauf.
Das wäre natürlich schön, ja.
Sehr.
Ich hoffe, es macht dann, also letztendlich hoffe ich, dass dann am Ende dabei rumkommt, dass, ich meine, in Deutschland gibt es bestimmt super viele richtig gute Wrestler, die seit Jahren sehr gut dabei sind, aber halt nicht bekannt sind, weil sie eben nicht bei der WWE sind. Ich hoffe, dass denen vielleicht dadurch so ein bisschen so eine Tür geöffnet wird. Das wäre schön. Also ich stehe dieser ganzen Tim Wiese-Geschichte sehr, sehr kritisch gegenüber. Ich rechne ihm jetzt erstmal nicht zu, dass er ein richtig starker, technisch starker Wrestler wird.
Davon würde ich einfach
mal ausgehen.
Ja. Er wird so ein Goldberg bestimmt. Technisch nicht der sauerste, aber halt breit.
Über den können wir eigentlich auch noch reden, ja. Und, ja?
Ja, nee, also müssen wir gucken. Wenn es Werbung bringt und das Wrestling in Deutschland ein bisschen populärer macht, dann gerne. Aber als jemand, der für den Wrestling schon populär ist, freue ich mich da jetzt nicht sonderlich drüber.
Ja. Müssen wir mal gucken.
Mal gucken.
Mal gucken, was dabei rumkommt. Mal gucken, was hierbei rumkommt. Brother Nero. I knew you would come. Ich weiß, wir haben in der ersten Folge gesagt, wir werden nie richtig über TNA reden. Aber dann bringt TNA einfach sowas und dann kann man das nicht mehr ignorieren.
Wir brechen es schon in der zweiten Folge.
Genau, super. Wir brechen mit Traditionen.
Ja.
Für die Leute von euch, die TNA nicht verfolgen, die auch nicht mitbekommen haben.
Nichts verpasst. Ihr habt nichts verpasst.
Doch, ihr habt tatsächlich was verpasst. TNA hat im Zuge von Slammiversary, dem großen WrestleMania-artigen Klon von TNA, der da auch in deren komischen Betriebshalle stattfindet, haben sie das Match zwischen Matt Hardy, der zurzeit so ein bisschen verrückt ist, der irgendwie ein bisschen, der hat zwei Haarfarben, ich glaube, er ist schwarz und weiß auf dem Kopf.
So wie Seth Rollins.
Stimmt, früher.
Früher, vor anderthalb Jahren.
Um das Match zu hypen, haben sie ein Vertragsunterschreibungsvideo bei den bekannten Videoplattformen im Internet veröffentlicht. Und Matt Hardy nennt sich, glaube ich, Crazy Matt Hardy. Und Jeff Hardy, sein Bruder, nennt sich Brother Nero oder so. Mhm. Ich weiß es nicht, ich gucke TNA nicht, keine Ahnung, irgendeine Scheiße geht da ab. Aber Matt Hardy nennt ihn halt Brother Nero. Naja, das Video startet damit, dass Jeff Hardy von seinem Anwesen, wo total verrückte, krasse Kunst aufgebaut ist, aus Holz hat er das da aufgestellt und angemalt. Und naja, da fährt er auf jeden Fall mit dem Dirtbike über die Wiese, über ein paar Straßen, durch den Wald zum großen Anwesen von Matt Hardy. Und dann kommt er mit dem Dirtbike an, steigt er aus. Das ist alles so ein bisschen cineastisch gemacht. Sieht so ein bisschen aus wie Lucha Underground. Also es könnte auch das Team von Lucha Underground gemacht haben. Er steigt also ab von seinem Dirtbike und entgegen kommt ihm die Frau von Matt Hardy mit dem gemeinsamen Kind mit Matt Hardy. Das hat sie auf dem Arm und sie sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr. Matt Hardy oder Matt ist total durchgedreht. Du hast ihn jetzt an der Backe. Mach, was du nicht kannst. Er ruft er hier so ein bisschen hinterher. Jeff Hardy! Und dann geht er halt ins Haus rein und drinnen sieht man, wie Matt Hardy Klavier spielt.
Ja, spielt
Klavier. Das ist total verrückt. Wow. Und Jeff Hardy kommt rein und plötzlich hört Matt auf zu spielen. Und sagt, Brother Nero, I knew you would come. Und irgendwie geht es dann darum, dass sie den Vertrag für Slammiversary unterschreiben wollen. Und Matt sagt, okay, wir müssen den Vertrag jetzt unterschreiben. Aber wir können das nicht hier tun. Wir müssen an den heiligen Ort gehen. Und dann gehen sie aus dem Haus raus. Matt stürmt vor. Jeff läuft ihm hinterher. Und Matt geht dann auf so eine große Halle zu, wie so ein riesiger Gartenschuppen aussieht. Und davor ist der Gärtner von Matt Hardy. Und der sagt, hey, Mr. Hardy, na, wie geht's? Und Matt sagt irgendwie, geht dann da rein. Und dann sieht man, wie Jeff ihm hinterherläuft. Und dann geht er auch da rein. Und drin steht Matt Hardy schon in einem Ring, in einem Wrestling-Ring. Mhm. Und begrüßt ihn und sagt, oh, Jeff, schön, dass du da bist. Ich bin so verrückt. Ich bin wie Dean Ambrose. Nur besser. Und Jeff sagt, was ist los? Keine Ahnung, irgendeinen Scheiß reden die. Und Jeff kommt zu Matt in den Ring, um den Vertrag zu unterschreiben. Steht dann so auf der Seite des Rings, als Matts Frau wieder reinkommt, mit dem Baby auf dem Arm. Sie kommt zum Ring gestürmt und schmeißt das Baby zu Jeff.
Nein!
Und der gute Onkel, der ist, will natürlich das Baby fangen.
Macht er auch.
Macht er auch. Und dann stellt sich raus, oh, das ist nur eine Attrappe, das ist eine Puppe.
Ooh.
Und dann kommt Matt Hardy und irgendwie gibt er ihm ein Spear und ein Rock Bottom.
Und ich glaube, die Frau haut ihm vorher mit der Flasche noch auf den Hinterkopf.
Oder irgendwie so ein Scheiß. Und, ach stimmt, Matt hat eine Flasche aus dem Nichts herbeigezaubert und haut sie ihm auf den Kopf. Und dann gibt sie den Rock Bottom durch so einen antiken, runden Tisch, der neben dem Ring steht.
Also nicht so ein Tisch, wie man den vom Wrestling-Show sonst immer kennt, sondern ein runder Tisch.
Und so, als würdest du ihn auf dem Flohmarkt gekauft haben.
Genau, und das tut auch durchaus, glaube ich, mehr weh, als wenn man durch einen normalen Tisch fliegt.
Genau, das ist nämlich richtig fettes Holz. Und da macht er halt den Rock Bottom durch und der Tisch geht nicht kaputt. Da fliegt einfach nur die Tischplatte ab und später Jeff Hardy auf den Kopf. Und dann unterschreibt Matt Hardy den Vertrag. Und dann ist das ganze Scheißzeug vorbei.
Ja, du weißt also gar nicht, ob Jeff Hardy auch unterschrieben hat. Oder hat er schon vorher unterschrieben? Doch, ich glaube, Jeff Hardy war der das sowieso forciert hatte und der das Match wollte. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das auch akzeptiert hat. Oder?
Boah, ist das dumm.
Klar.
Ja.
Ist klar.
Das ist die Story.
Ist das dumm?
Das ist dumm und genial. Das ist genial.
Genial?
Ja. Ich habe.
Wann ist denn Slammy?
Weiß ich, war vielleicht schon. Ja. Aber ich möchte eigentlich ganz gerne wissen, wie es weitergeht. Aber auf der anderen Seite will ich das eigentlich nicht.
Das war so schlecht
gemacht. Ja, genau. Es war so schlecht und so gut. Es war halt genau so,
okay.
So kacke. Oh, war das kacke. Für so mich,
dumm.
Weiß ich nicht. Ich glaube, im Endeffekt schadet es mehr, als es gut tut. TNA hat dann selber auch noch ein Video veröffentlicht von anderen TNA-Wrestlern, die sich lustig machen über die Brother Nero-Geschichte, die es nachspielen. Ja, Das war aber das. Und zurzeit steht das Internet so ein bisschen Kopf, das Wrestling-Internet, und vermimt das Ganze. So, wo Matt Hardy zum Beispiel drinnen sitzt und Let It Go singt von Frozen. Und sagt, My brother Nero, I knew you would come. Das, naja, das ist die Geschichte. Herre?
Also ich habe auch nur das Video gesehen. Mir fällt da eigentlich auch nicht wirklich mehr zu ein, was man dazu sagen könnte. TNA interessiert mich schon seit langer Zeit überhaupt nicht mehr. Es hat mich noch nie wirklich interessiert. Und auf diesen Zug werde ich auch jetzt nicht aufspringen.
Ich möchte da, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen.
Elias Samson, ne? Der Drifter. Mhm. Er hat sich den Knöchel gebrochen.
Kurz, Drifter? Warum? Was heißt das?
Lass mal was von der Gitarre.
Also ich weiß, das ist sein Nickname, aber
das ist, hier, Drifter sind die Leute, die mit der Gitarre, so Bettler quasi, mit der Gitarre sich da... Die im Zug schlafen und damit durchs Land fahren. Die, wie heißen die denn? Wegelagerer.
Pendler.
Pendler. Er ist Pendler, ja.
Ein Pendler.
Das ist der Drifter.
Okay.
Ja, was ist denn mit ihm los?
Armer Mann.
Was hat er gemacht?
Hat sich verletzt.
Er hat sich bei einer Hausshow, in der NXT-Hausshow, den Knöchel gebrochen.
Nein.
Ich finde es schade, weil ich finde den gar nicht so schlecht. Er erinnert mich immer an Damien Sandow, vom Look her.
So ein bisschen, ja.
Nur
in groß.
Und ernster und
albern. Das einzig richtig Gute an ihm ist meiner Meinung nach Corey Graves, der sich über ihn lustig macht.
Was sagt er denn immer?
Der sagt, oh, dieser Spacken. Ich habe mal rumgefragt bei den ganzen Leuten hier am Bahnhof. Keiner kennt den.
Ja, aber er zieht auf jeden Fall immer heftige Fanreaktionen als Bösewicht. Und finde ich schon mal ganz cool.
Ja, gute Besserung. Ich weiß, du hast zu, Elias.
Gute Besserung auch. Von mir.
Auch von mir, schließe ich mich an.
Wusstet ihr beiden, dass die WWE im Juli wieder nach Japan fährt?
Was?
Ja.
Oh, erzähl mir mehr.
Herre?
Ich wusste es wirklich nicht, ne.
Da wurde jetzt ein neues Match angekündigt und es sieht so langsam echt so aus, als müsste die komplette Tour übertragen werden. Es gibt nämlich zwei Termine und am ersten Tag, am 1. Juli, sieht die Matchcard so aus. Seth Rollins versus Kevin Owens versus Roman Reigns versus Chris Jericho.
Okay.
Was, ist schon krass, finde ich. Ein Fatal Four-Way Match mit den vier Leuten. Auch wenn Roman Reigns dabei ist und Roman Reigns doof, aber alleine Seth Rollins gegen Kevin Owens und Kevin Owens zusammen mit Roman Reigns in einem Match. Yay. Die Usos gegen die Vaughn Villains, gegen Luke Gallows und Karl Anderson gegen The New Day.
Das ist ja auch das, was wir jetzt bei Money in the Bank bekommen.
Ja, genau. Natalya vs. Charlotte, Becky Lynch gegen Asuka.
Wow. Das kann ziemlich cool werden.
Glaube ich, richtig gutes Match. Becky Lynch gegen Asuka ist mega fett. John Cena gegen AJ Styles in einem Singles-Match. Bray Wyatt gegen Shinsuke Nakamura.
Wow.
Krass.
Titus O'Neil gegen Baron Corbin.
Ja.
Und Dolph Ziggler gegen Curtis Axel. Aber alleine für,
für das Fatal Four-Way.
Für das Fatal Four-Way-Match und vor allem Becky Lynch gegen Asuka ist das, glaube ich.
Also zwei Shows haben die.
Genau.
Sind die wieder in diesem Tokyo Dome? Oder
weiß ich gar nicht, wahrscheinlich, ja. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Am 2. Juli ist die andere Show.
Wollte gerade sagen.
Da haben wir auch wieder Seth Rollins gegen Chris Jericho, gegen Roman Reigns, gegen Bray Wyatt.
Oh. Mhm.
Nicht gegen Kevin Owens, denn der ist anders beschäftigt.
Na, sag's uns.
Kevin Owens gegen Shinsuke Nakamura. Das ist eigentlich schon so ein Traummatch.
Ich glaube, wir müssen noch Flüge buchen und Tickets kaufen.
Genau. Oder es wird einfach wieder übertragen im WWE Network.
Beast in the East 2.
Oder Kevin Owens in the East.
Ja, wie man es auch immer nennt, genau.
Es gibt, die beiden sind schon mal aufeinander getroffen.
Ja, bei Ring of Honor.
Aber genau, Ring of Honor. Und das gibt es auch bei YouTube zu sehen. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist ein sehr, sehr sehenswertes Match. Das macht richtig viel Spaß.
Gut.
Ja.
Würde mich freuen, wenn...
Guck mal rein.
Ja, gucke ich rein. Und wenn eins von diesen beiden Shows, eine von diesen beiden Shows auch irgendwie übertragen wird über Network, das wäre cool. Weil die Beast in the East Ausgabe letztes Jahr war richtig super.
Die war stark.
Michael Coles beste Kommentatorenfähigkeit. Sein bester Abend als Kommentator ever.
Also das Main Event war, glaube ich, damals Finn Baylor, Balor, Blur, Balor gegen Blur. Kevin Owens, wo er den Titel dann gewonnen hat. Also,
ja. Das war echt
das war krass. Ein
gutes Match. Und Nikki Bella gegen Paige gegen Alicia Fox.
Kann gut sein. Um Titel.
Gegen, ich glaube, es war ein Fatal 4-Way-Match. Das habe ich
Natalia oder so?
Das weiß ich, weil in der neuen Staffel von Total Divas sind sie am Anfang in Japan. Japan. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer so sage.
Ja, wegen Japan.
Japan. Ja, wahrscheinlich.
Genau.
Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zu dem, warum wir heute eigentlich hier sind. Oder wollen wir eine Pause machen? Wollt ihr eine Pause machen?
Nein.
Noch
also brauche ich nicht.
Okay, dann machen wir vielleicht hier nach einer Pause. Wer weiß.
Vielleicht.
NXT TakeOver. The end
is near.
Of the beginning. The end, der Song, der da das Thema fürs Main Event war, war, glaube ich, schon mal für Armageddon oder sowas. Der
ja, ja, genau. Ich habe nämlich nachgeguckt, weil ich dachte so, boah, der Song, den habe ich noch richtig gut in Erinnerung.
Ja.
Und hab dann nachgeguckt, welcher Pay-Per-View war das nochmal damals? Und dann habe ich gesehen, den Song haben sie schon
1000-mal.
4, 5-mal für verschiedene Pay-Per-Views zu der okay. Zeit benutzt. Und ich komme mir aber gar nicht mehr dran erinnern, welcher da jetzt war. Aber ja, das war natürlich, bietet sich natürlich an bei dem Titel.
Ja, eben.
Ja, kann man machen.
The End of the Beginning. Und im Vorfeld zu dem Pay-Per-View oder zu dem Special Event, zu dem Takeover, gab es ganz, ganz große alberne Gerüchte, dass NXT Takeover The End heißen könnte, dass NXT danach aufhören würde.
Genau, dass es vorbei ist, dass NXT beispielsweise, wenn der Roster-Split dann vonstatten geht, aufgeteilt wird und dass es diese Nachwuchsliga in Anführungsstrichen gar nicht mehr gibt, aber ja. Alles nur Gerüchte.
Ja, genau. The End of the Beginning bezog sich dann irgendwie auf die erste Staffel von NXT, weil so langsam alle Leute aus der ersten Staffel weg sind.
Mhm.
Und The End bezog sich dann, Gott sei Dank, auf die Samoa Joe
Finn Balor-Story.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja. Gott sei Dank.
Die war so schlecht und scheiße, die war wirklich nicht gut.
Also schlecht fand ich sie nicht, aber das ist, glaube ich, schon das dritte Match, was sie jetzt mittlerweile hatten. Und irgendwann hat man es dann über, ne?
Kommen wir später zu, würde ich sagen. Ja, kommen wir da später zu. Was mir richtig aufgefallen ist bei diesem Pay-Per-View oder diesem Special Event, bei diesem Takeover, ist, dass NXT echt ein riesiges Problem hat. Es hat keine ruhigen Momente. Es ist halt echt Kracher auf Kracher auf Kracher. Hier bei dem Takeover war es halt dann irgendwann Nakamura gegen Austin Aries, direkt nach Revival gegen American Alpha.
Ja.
Und da ist halt keine Verschnaufpause. Ich konnte Austin Aries gegen Nakamura nicht richtig folgen, weil das Match davor zu aufregend war.
Okay.
Mann, ich bin sonst voll schwieriger, ich kann nicht ruhig sitzen.
Das also habe ich so nicht erlebt, aber es liegt daran, ich habe erst das Tag-Match gesehen und das davor und habe dann irgendwie eine Pause gemacht, ich weiß gar nicht mehr warum, und habe das dann geguckt. Deswegen kann das schon sein, aber sollte nicht auch Elias Samson ein Match haben?
Ja.
War da nicht was?
Weiß ich nicht.
Okay. Vielleicht wäre das ja irgendwie dazwischen angedacht gewesen.
Ist halt auch dann für so ein Takeover-Ding ist auch irgendwann zu wenig Zeit. Ich glaube, die gehen ja auch nur 1,5 Stunden.
Zwei Stunden, genau. Aber das finde ich gerade gut.
NXT macht das super. Weil sie einfach auch Sachen sparen, weil Samoa Joe als Champion nicht in jeder Folge dabei sein muss und auch mal einen Monat nicht zu sehen ist. Das macht ihn halt besonders, ne?
Eben.
Aber bei so einem Takeover-Ding, da ist es dann. Ich brauche eine Verschnaufpause. Und wenn es irgendwie, weiß nicht, Elias Samson ist, der mir, während er zum Ring geht, mit seiner scheiß Gitarre vorstellt. So, aber der Pay-Per-View hat angefangen.
Ja.
Mit Andre Cien Almas gegen Ty Dillinger.
Mhm.
Ich muss sagen, Ty Dillinger ist ja ziemlich seit Anfang an dabei bei NXT. Und das ist so einer von den Kandidaten, ich habe echte Gefühle für den.
Okay.
Also mir fällt das immer wieder auf, wenn zum Beispiel Bayley zum Ring kommt und irgendeinen Scheiß erzählt oder wenn Ty Dillinger zum Ring kommt und irgendwas erzählt und gute Reaktionen bekommt, dann geht mir das nah. Ich freue mich richtig. Also ich so ein kleines Tränchen.
Also
ich
du freust dich dann für die, dass die
Nee, für ihn.
Für ihn oder für Bayley, dass die das quasi geschafft haben.
Ja. Dass sie dann so
ist schön. Das heißt, die machen was richtig.
Ja, absolut, absolut. Ja. Wie fandet ihr das Match denn? So ganz generell.
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, Andrade Cien Almas kam mit so einer albernen Hosen rein.
Boah, Alter.
Die weiße, die er sich ja nachher ausgezogen hat. Das war so Klettverschluss wie bei Cesaro, den man hat.
Dachte das mir, Erste, oh. Worüber du redest, ist die Hose und nicht dieser dumme Hut mit dieser noch dümmeren Feder.
Sagen wir mal, das ganze Outfit, was er am Anfang anhatte, das ist aufgefallen. Dachte mir, oh nein, was für ein Quatschkopf. Hat sich aber nachher noch gelegt.
Ohne Scheiß, geiler Wrestler, geiler Typ, also ein albernes Outfit. Mm. Mann, wer hat sich das ausgedacht?
War das so
Michael
schlimm?
Michael Hayes.
Ja.
Ich hab das nicht so schlimm in Erinnerung, tatsächlich.
Er hat so einen hässlichen weißen Fedora-Hut auf, den du bei H&M kriegst, für 2 Euro.
Reicht ja.
Für 2 Euro im Fernsehen mit einer... Ich glaube, silbern besprenkelten weißen Feder von einem Faun, die 5 Meter lang ist, gefühlt. Wie so ein Autoscooter kam er da rein. Haben nur noch die Funken gefehlt. Nee, die Funken waren ja da. Scheiß Feder hat ja silber geglitzert.
Ja.
Nee.
Wie hättest du ihn denn angezogen?
Anders?
Na?
Irgendwie anders. Lass ihn einfach mit einem Lowrider rauskommen und sagen, I lie, I cheat, I steal. Boah, Rassismus. Aber...
Einfach so wieder rein, wie er nachher im Ring mit seiner Ringgear war. Das hat ausgereicht.
Du brauchst nicht immer ein cooles Outfit. Kannst dir mal eine Jacke anziehen oder sowas. Was du willst irgendwie. Denk dir was Besseres aus als ein scheiß Hut mit einer silbernen Feder. Oder zieh dir einen Schleier an oder sowas. Wo kommt er her? Mexiko oder Japan?
Mexiko würde ich schon sagen.
Er war ja, früher hat er eine Maske auf. Dann soll er mit einer Maske zum Ring kommen und die ausziehen. Das ist das erste Mal auch ein Schocker. Weil, der Luchador hat seine Maske ausgezogen.
Das wäre auch tatsächlich nur das erste Mal lustig.
Ja gut, dann zieht er das nächste Mal irgendwas anderes an als diese Kacke.
Einen anderen Hut.
Ich habe einen ganzen Kleiderschrank mit Klamotten, die er gerne ausleihen kann für seinen nächsten Entrance.
Okay. Einen ganzen Kleiderschrank.
Sieht alles besser aus als diese dumme Federhut.
Auch eine Melone?
Ich habe keine Melone, aber eine Melone sieht nicht gut aus. Mm. Ist auch nicht in meinem Schrank.
Zylinder?
Nein, ich habe Caps. Soll ein Beanie tragen.
Caps trägt ja jeder heutzutage.
Dann soll er ein Beanie tragen, Beanie? So wie Baron Corbin.
Okay.
Ja, gut.
Na, okay, lass uns über das Wesentliche reden.
Das Match.
Denn im Ring war er wesentlich besser, als es seine Kleidung zuerst vermuten ließ. Ja,
absolut.
Er kann ein paar krasse Moves. Ist, glaube ich, ein Luchador, könnte man sagen. Auf jeden Fall hat er ein paar gute High-Flying-Moves. Und ich konnte mich an eine Attacke erinnern, wo er einen Moonsault hatte vom Seil und direkt danach gleich nochmal so ein Standing Moonsault auf Ty Dillinger dann abfeuern ließ. Das war eine coole Aktion. Also ja. Daran hat man sich...
Das war echt gut.
Ich finde, beide sahen in dem Match ganz gut aus.
Ja.
Irgendwie, das Match hatte für mich jetzt aber keinen richtigen besonderen Moment. Es war eine Aktion von Ty in der Ecke, als Cien in die Ecke gelaufen ist und einen Kopfstand auf dem dritten Seil gemacht hat, da hat Ty ihm einen Superkick gegeben.
Das war sehr cool.
Das war mega cool. Aber sonst, ja. Ich bin gespannt auf mehr von Cien und ich hoffe, dass Ty Dillinger nicht mehr lange bei NXT ist und mindestens den Intercontinental-Titel kriegt. Nein, ich glaube nicht, dass er mehr als Intercontinental-Champion werden kann in seiner Karriere.
Ja, glaube ich auch nicht.
Aber den hat er absolut verdient.
Mhm. Kann er gerne haben.
Also von Cien möchte ich auf jeden Fall mehr sehen. Und kleiner trivialer Eigenschaft, Cien ist ja 100 und die ja, das war
der Fremdsprachler.
Auch was damit mit dem Match zu tun hat. Und Ty Dillingers markantes Gimmick ist ja die 10, die 10 und 100 schlägt eben 10.
Guck mal, Hintergrundwissen. Wusste ich nicht, aber sehr spannend. Ty Dillinger ist die Perfect 10.
Genau.
Danach ging es weiter zum, meiner Meinung nach, Match des Abends. Mhm. Zu einem der 2 besten Wrestling-Matches im WWE-Universum. Ups, 2016. American Alpha gegen The Revival. Boah. Ja, sag mal.
Da muss ich nochmal durchatmen, wenn ich jetzt zurückdenke. Das war schon sehr aufreibend auch.
Ja.
Vor allem... in der Vorschau haben sie nochmal gezeigt, diesen Titelgewinn und diese unfassbare Freude, die Jason Jordan und Chad Gable dann da hatten im Ring, als ihnen die Tränen kamen vor Freude und du denen das halt absolut abgekauft hast, dass es echte Freude ist, echte Tränen und die sich unfassbar gefreut haben und der auch absolut verdient.
Das sind auch so zwei Kandidaten.
Und das war, selbst in diesem Rückblick hat sich das toll angefühlt. Und dann kam The Arrival. Da fand ich, das hat gedauert, bis die bei mir gezündet haben.
So als Heels, meinst du?
Mhm. Also nicht als Heels, sondern als generell einfach als Team, ja. Damit die irgendwie. Aber jetzt hat's, oder spätestens nach dem letzten Match zwischen den beiden, hat's Klick gemacht.
Dude, spannend, das ist bei mir nämlich genauso.
Und The Revival sind einfach widerlich.
Die sind so gut. Mhm. So gut widerlich, scheiße.
Aber das ist so geil gemacht. Also, du hast ja viele Wrestler, die findest du, das sind Heels, das sind die Bösen. Und man mag sie trotzdem. Weiß ich nicht.
Kevin Owens.
Seth Rollins, Kevin Owens. Aber die magst du halt. Die magst du einfach nicht, die kannst du nicht mögen.
Ja.
Aber sie machen ihren Job halt so geil.
Ja. Ich fand's insgesamt eigentlich ein recht gutes Wrestling-Match so an sich. Also die ganzen Moves, das war vielleicht so Oldschool-Wrestling, was die da teilweise gebracht haben und ganzen Suplexes und das war einfach mal schön anzusehen.
So, die Story, die in dem Match erzählt worden ist und die Choreografie, die sie da abgefeiert haben, die war so perfekt. Mhm. Die war einfach von vorne bis hinten super geil. Und also das für mich das andere oder der andere Kandidat auf das beste Match im Jahre 2016 im WWE-Universum ist Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn. Und das ist ja das komplette gegenteilige Match. Die beiden haben sich vorher nicht zusammengesetzt, das Match nicht durchdekliniert. Und American Alpha und Revival, die haben halt, du merkst, dieses Match ist von Anfang bis Ende durchgeplant. Mhm. Und die Moves, die sie da machen, die Doppelteam-Aktionen und
ja.
Einfach wie das, diese Maschinerie da von Anfang an bis zum Ende das zusammenpasst, das ist einfach toll. Wow. Also ein Hin und Her, das war so unglaublich spannend.
Ja.
Ich habe es das erste Mal auf dem Smartphone in der Bahn gesehen und ich habe da rumgeschrieben tatsächlich. Also es war morgens.
Oh, das hätte ich gern gesehen. So ein Verrückter, der da in der Bahn sitzt und.
Ja. Richtig geil. Ja, witzig. Das habe ich mir eine Aktion habe ich mir aufgeschrieben. Oh, ja. Die Doppel-Dropkick-Aktion.
Oh ja.
Da wo sie sich, da wo American Alpha die Clotheslines von Revival gekontert haben, sich drunter durchgeduckt haben und dann beide gleichzeitig auf unterschiedlichen Seiten zu den gegenseitigen Partnern den Dropkick gemacht haben.
Ja.
So geil.
Das war relativ am Anfang, ne?
Das war relativ am Anfang. Ja. Alles, das was war danach so kam.
Unfassbar synchron einfach. Ich
normalerweise mag ich Tag Team Matches nicht so gerne, aber dieses. Boah, so geil.
Gut aufgebaut ist. Dann
also, ich hatte zwischenzeitlich ein bisschen zu oft das Gefühl, dass. Also, es hat sich zu sehr wie das erste Match zwischen den beiden angehört. Also, das letzte Titelmatch.
Ja.
Zwischenzeitlich. Aber dann, ich meine, ich habe diesen einen Move, habe ich so krass in Erinnerung. Den habe ich auch, glaube ich, drei, viermal zurückgespult, um den nochmal fassen zu können. Das sollte ein Double-Team-Move von The Revival an Chad Gable werden. Und er kontert den aber in einen Belly-to-Belly.
Auf den.
Das war so krass.
Chad Gable saß auf den Schultern von einem vom Revival. Genau. Und der andere vom Revival wollte, glaube ich, vom Turnbuckle mit dem Clothesline ihn, glaube ich, niederringen. Und Chad Gable hat ihn so gekontert, dass er ihn in einem Belly-to-Belly verwandelt hat. Und also ich musste da auch nochmal zurückspulen, beziehungsweise genau die Wiederholung dann nochmal angeguckt, weil das war echt krass.
Mega Popega. Oh ja. Also,
wobei ich dazu sagen muss, es ist für mich immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn Moves nicht klar zu deuten sind, was sie denn darstellen sollen, was denn daraus was da eben gerade passiert ist. Na, ob es.
Ja. Aber gerade in dem Fall.
Ob es ein Konter war oder ob es ein ausgeführter Move war.
Oder ob der jetzt so sein sollte.
Genau, genau.
Verstehe ich absolut. Aber gerade in dem Fall hat das einfach nur diese Genialität von diesem Move unterstrichen.
Mhm.
Dass du nicht sofort, weil das einfach so schnell passiert ist, dass du es gar nicht genau erkennen konntest auf dem ersten Hinblick.
Ja.
Ich habe nur den Fan in der ersten Reihe gesehen, der sich dann gefragt hat, hä, was soll das? Man hat die Reaktion von ihm gesehen und dann dachte ich mir, okay, das ist so ein kleines Makel an diesem Move eventuell gewesen, dass man nicht gesehen hat, was soll der jetzt aussagen?
Ja.
Nur kleine Notiz am Rande, also sonst war das ein toller Spot.
Ja.
Und dann das Ergebnis.
Überraschend.
Oh.
Das,
oder?
Dass die beiden verloren haben, dass American Alpha verloren hat, das war War schon überraschend, ja.
Das war sehr überraschend.
Ich glaube, die beiden werden ziemlich bald zu SmackDown oder Raw stoßen. Mhm. Und um die WWE World Tag Team Championships kämpfen.
Das wäre sehr cool, ja.
Aber erstmal geht es gegen das neue Monster-Team von Paul Ellering ran.
Das war krass.
Das war super krass.
Wie heißen sie? The Authors of Pain.
Of Pain. Vorher weiß man das? Das irgendwo hat Triple H das
Internet. Stand im Internet.
Internet sagt das.
Und Internet sagt das. Stimmt, ja. Google sagt das.
Ich weiß nicht, die Rufe Who are you, waren die an Paul Ellering oder an die beiden gerichtet?
Ich glaube an Paul.
Ich glaube an Paul Ellering.
Müsst ihr mir noch, ich kenne ihn auch nicht.
Ich musste tatsächlich auch nachgucken, habe mich dann ein bisschen geschämt vielleicht auch.
Zu Recht.
Aber deswegen kann ich die Reaktion im ersten Moment auf jeden Fall von dem Publikum gut verstehen.
Kevin Owens hat danach getwittert, nach Takeover The End, die Reaktion des Publikums auf Paul Ellering ist einer der Gründe, warum er sich freut, nicht mehr vor dem Publikum kämpfen zu müssen. Ja. Ja, die Revival und American Alpha, das sind halt zwei komplett unterschiedliche Wrestling-Stile. Mhm. Aber die, wie heißen die? Brothers of
Destruction? Was?
Authors of
Pain. Authors of Pain.
Ah, die Authors of Pain.
The Hall of Pain.
Nein, die Authors. Die sind ja nochmal eine ganz andere, das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Ich bin sehr gespannt, was das für Matches werden. Oder was das für ein Match wird.
Definitiv. Das war so, allein diese Präsenz von diesen beiden und diese Statur, so beeindruckend.
Mega krass.
Und dann kommt noch der Paul Ellering da raus und das war richtig cool.
Ja, für mich wurde dieses Match einfach nicht mehr getoppt an dem Abend.
Leider. Kann ich verstehen. Aber dieser Titelwechsel hat auf jeden Fall nochmal so ein bisschen an Bedeutung gewonnen, dadurch, was danach passiert ist.
Total.
Und das ist die Fehde, die da jetzt kommt, die braucht keinen Titel.
Ja.
Aber vermutlich geht es dann ja gegen Johnny Gargano und
Tommaso Ciampa.
Und denen hilft das auf jeden Fall, also da hilft es auf jeden Fall beiden Teams, dass es um den Titel gehen wird.
Ja.
Und deswegen macht das schon vom Storytelling her sehr viel Sinn jetzt. Im ersten Moment habe ich es nicht verstanden, dass sie den Titel verloren haben. Aber jetzt, okay, ich freue mich drauf.
Vor allem, weil es so kurz war, die Zeit, wann hatten sie den Titel gewonnen? Ich glaube, es war bei NXT TakeOver Dallas.
Ja.
Im April und es war jetzt gerade mal 2 Monate, wo sie den Titel gehalten haben und ich hätte mir eben gewünscht, dass sie den Titel noch länger halten, verteidigen und diesen Titel eben für sich noch besonders machen und das hat mir eben so ein bisschen gefehlt, deswegen fand ich es schade, aber ich freue mich auf die neue Fehde, die sie jetzt mit den Authors of Pain erleben werden.
Ja, das ist ein dummer Name. Entschuldigung.
Dummer Name. Wahrscheinlich, ja.
Nakamura weiter geht's. Gegen Austin Aries.
Oh ja.
Fand ich nicht so gut wie das Tag Team Match.
Es war schon ein sehr gutes Match, aber es hatte zwischenzeitlich einfach seine Längen.
Mega.
Wie geil war der Entrance?
Von Nakamura?
Ja.
Oh,
total. Und die Crowd
war so
voll abgegangen.
Nakamura ist echt super. Over as shit.
Das ist krass, ne? Das hätte ich gar nicht gedacht so am Anfang.
Er ist der neue NXT Champion.
Ja.
Bald. Da ist ja auch schon was passiert bei NXT Tapings, aber da spoilern wir das einfach mal nicht. Vielleicht später nochmal mit einem fetten Spoiler-Tag.
Das weiß ich auch gar nicht tatsächlich.
Vielleicht. Vielleicht erzähle ich euch das auch privat.
Nein.
Mal gucken. Auch nicht so gut. Weil ich noch gucken will.
Ja, Nakamura gegen Austin Aries fand ich jetzt nicht so geil. Hatte Austin Aries ein blaues Auge? Oder habe ich mir das eingebildet?
Mag sein, er hatte auf jeden Fall einen Rippenschutz.
Ein Fake-Rippenschutz.
Ich habe mich gefragt, warum? Warum hat er den eigentlich?
Wurde null erklärt,
weil Nakamura und er hatten ja auch keine Fights oder irgendwelche Brawls vorher bei NXT. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht, warum er das getragen hat. Es musste also einen wirklichen Grund wohl gegeben haben, warum er das umhatte, oder?
Ja, er hat trotzdem irgendwie die Knie von Nakamura in die Rippenbogen gekriegt.
Ja.
Nicht zu wenig.
Weiß ich, irgendwie dachte ich, er hätte ein blaues Auge. Könnte ja nochmal zurückgucken zum Pay-Per-View und das nochmal anschauen. Ja, ich weiß nicht, was das alles mit Austin Aries war bei NXT. Mm. Der scheint da noch gar nicht angekommen zu sein. Den haben sie total verhunzt.
Ja.
Das ganze Debüt und alles, was mit ihm passiert ist.
Wie hättest du ihn denn genutzt?
Also, ich hätte ihn auf jeden Fall
nicht. Es gibt doch nichts Tolleres, als ihn gegen Nakamura zu stellen.
Oder ja, sicherlich.
Aber was sie daraus gemacht haben, ist vielleicht zu wenig.
Ich hätte ihn auf jeden Fall nicht bei irgendeiner bedeutungslosen Hausshow, die nicht gefilmt worden ist, debütieren lassen. Oder beziehungsweise es war ja gefilmt, aber es ist ja dann irgendwie 3 Wochen später gekommen. Also vielleicht hätte man ihn bis zum Takeover sparen können oder irgendwie nicht ganz so dumm einsetzen können am Anfang mit Baron Corbin. Das Match war auch scheiße, wo er die ganze Zeit kassiert hat und dann am Ende mit einem Roll-Up gewonnen hat. Dieses Match war nicht so gut, obwohl die beiden irgendwie, ich weiß nicht, ist das gleiche wie mit Asuka und Nia Jax. Für mich, die scheinen keine richtige Chemie zu haben im Ring. So wirkt es jedenfalls auf mich. Ich weiß nicht. Für mich war das kein gutes Match. Also irgendwie fand ich das nicht sehr unterhaltsam. Oh. Auch wenn die beiden irgendwie top Arbeit geleistet haben, weiß ich nicht. War das irgendwie. Es hat mich nicht jetzt seinen Bann gezogen.
Ich fand es eigentlich ganz gut. Ja, okay. Auch sehr unterhaltsam, sie hatten da ja wieder dieses Thema David gegen Goliath und wie stelle ich das dar, dass der Kleine, also Asuka in dem Moment einfach nicht zu schwach vielleicht auch dargestellt wird.
Sind wir nicht mehr bei Nakamura gegen Austin Aries?
Habt ihr noch was dazu? Okay. Oder auch der eine Move, der Death Valley Driver auf dem
Ring. Auf dem Apron, ja.
Oh ja, der war wirklich krass.
Das war krass.
Und Tom Phillips, der Shinsaka verkackt hat.
Shinsaka.
Ja. Und auch noch krass, dass sie, das ist ja ein WTF-Moment, dass sie Shinsuke Bumaye nicht gepiept haben. Das war ja der Name von seinem Move bei New Japan Pro Wrestling. Das heißt, glaube ich, irgendwie übersetzt, töte ihn oder sowas.
Und Austin Aries macht doch auch immer so einen Suicide Driver, wie heißt der? Durch die Seile?
Suicide Dive,
genau. Und die meisten machen ihn, glaube ich, durch das oberste und mittlere Seil und er macht ihn, glaube ich, irgendwie durch die unterste Möglichkeit, aber auch mit so viel Speed und einmal ist er richtig krass ans Geländer außerhalb des Ringes gekommen, wo ich echt, hat er sich jetzt verletzt, aber das war cool.
Asuka gegen Nia Jax, Entschuldigung, ich habe dich da gerade unterbrochen.
Also dieses, genau, gut aufgegriffen, dieses David gegen Goliath-Thema und damit eben verbunden, wie lasse ich auch den David, also Asuka in diesem Moment nicht zu schwach aussehen. Und das haben sie eigentlich in vielen Spots, in vielen Momenten immer wieder gut geschafft. Asuka hat mit ihren Kicks, die ich unglaublich fand, Nia Jax einfach fertig gemacht und am Ende mit diesen wiederholten Kicks dann eben auch niederringen können und den Sieg dann holen konnte. Wobei ich es ein bisschen schade finde für Nia Jax, die jetzt auch schon das zweite Mal, glaube ich, dritte Mal verloren hat und auch so die Frage ist, wo wollen sie denn mit ihr jetzt hin?
Sie wurde echt gut dargestellt. Ich finde ihre Körpersprache und ihre Gestik und Mimik ist richtig fett, ist richtig krass.
Ich finde, die ist auf jeden Fall sehr viel besser geworden.
Fett vor allem.
Okay. Nee, ich finde, sie ist richtig stark geworden. Am Anfang hat sie mir gar nicht so gefallen. Ich habe sie da irgendwie nicht abgekauft. Aber also spätestens seit diesem Match macht die ihre Rolle einfach richtig gut.
Okay. Ich finde, Nia Jax kann keine Promos machen, wenn man sich die letzte NXT-Folge mal angesehen hat, wo sie im Ring war und dann kam Asuka rein. Ich finde, sie kann sich nicht gut verkaufen. Das wirkt alles sehr auswendig aufgesagt und mit wenig Leidenschaft und weiß nicht. Ist nicht so.
Nicht dein Ding.
Nee.
Das Match fand ich auch, also für mich wirkt es hier genauso, wie gerade schon gesagt, als hätten die beiden keine richtige Chemie miteinander und als wäre das nicht so. Als würde das nicht ganz so sehr passen. Als hätte man ein Sauerstoffatom und ein.
Na?
Ein anderes Sauerstoffatom.
Ja.
Die polarisiert werden.
Wow, das war so falsch.
Ja, dachte mir, als könntest du Chemie irgendwie, als hättest du das studiert.
Ja.
Ja, wie wär's denn richtig? Ja,
wer macht denn sowas Dummes?
Wie wär's denn richtig, ja? Ja, fällt dir auch nichts ein.
Könntest du eher sagen, wie so zwei Magneten, die sich, oder zwei...
Ja, das ist aber nicht Chemie.
Die sich abstoßen. Ja, na, dann lehnen sie sich jetzt weit aus dem Fenster.
Hast du dir selber jetzt gezeigt, dass dann du keine Chemie kannst, ne?
Aber wir sind weiter im Bereich der Naturwissenschaften. Ein
ganzes Studium für den Arsch, ja. The end is near. Samoa Joe gegen Finn Balor.
Samoa!
Ich glaube, da ist davor noch was passiert, oder?
Echt? Achso. Mhm. Das Backstage-Interview mit William Regal, wo Bobby Roode.
Ist er wirklich so doll? Wie gesagt wird.
Bei Tena, aber gut.
Ja. Okay.
Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Nee, eigentlich ist kein. Es ist sehr lange her, dass ich ihn verfolgt habe. Es ist sehr, sehr lange her, dass ich Tena geguckt habe.
Ja.
Das war, glaube ich, noch bevor er das erste Mal den Titel gewonnen hat. Da hat er einiges Krasses geleistet.
Der war doch, war er nicht in so einem relativ coolen Tag-Team?
Beer Money?
Ja.
Ja.
Mit wem war er da nochmal drin?
Mit dem anderen, der auch kurz da gewesen ist bei NXT.
Ach, der...
Der mit dem Cape,
der,
oder?
War das Eric Young?
Nee.
Ja,
wer ist denn Beer Money? Ist ja egal.
Ja.
Samoa Joe gegen Finn Bella. Der Ring, ne? Der Käfig. So viel geiler als alle anderen Käfige, die jemals bei WWE gezeigt worden sind.
Und wieder der Entrance von Finn Balor. Super. Ich finde immer mehr krass, wie er da reingekrabbelt kommt. Und dann an einem bestimmten Punkt seiner Musik kommt ja dann immer ein
Aufschrei. Bobby Roode und James Storm.
Ah, okay.
Danke.
Wo er die Handy in die Luft nimmt und die Fans das mit ihm
das
zusammen
ist cool.
Machen, das ist immer super
cool. Das ist cool, allerdings finde ich das mit dem Demon too much. Es kommt zu oft für mich.
Bei jedem Takeover.
Ja, genau. Und das ist zu viel.
Macht das nicht bei jeder NXT-Folge.
Ja.
Das ist also noch mehr.
Irgendwie müsste das für die richtig besonderen Matches gespart werden, weil er ist jetzt bis jetzt zu jedem dummen Samoa Joe-Match gekommen mit diesem Outfit und es hat nie irgendwas gebracht für ihn. Weißt du, er sagt ja, ich channel den inneren Dämonen raus. So. Ich hole meinen Dämonen raus. Das ist wie so ein alter Pickel, den ich mir ausdrücke.
Ja.
Dann kommt dieser scheiß Dämon und es bringt eigentlich gar nichts.
Ja, es hat einfach keine Bedeutung, das stimmt.
Genau. Das müsste es irgendwie haben. Und irgendwie ist es Overexposure. Also er ist zu viel da. Es ist wie, wenn du deinen Arm zu lange in die Sonne hältst. Irgendwann fällt er auch ab, weil er vertrocknet. Ganz logisch.
Normal. Ja, also ich finde es gar nicht so schlimm mit diesem Entrance. Ich freue mich einfach immer ein bisschen drauf. Ich denke mir so, oh, was machen sie diesmal? Das ist schon okay. Aber klar, es hat halt
Ich frage mich ganz ehrlich, ob das bei WWE funktionieren kann. Kann das funktionieren?
Nicht auf den Boden kriechen, glaube ich. Das wird schwierig.
Muss er sich abseilen?
Vielleicht.
Er muss auf jeden Fall länger krabbeln, weil der Weg zum Ring ist meistens länger als bei NXT.
Das stimmt, ja. Ja, ich weiß es echt nicht.
Schauen wir mal.
Das ist echt die Frage, was da bei WWE mit ihm passiert. Wenn er dann irgendwann kommt. Vielleicht lässt das ja komplett sein. Das ist nur noch der Bella Club. Finn Bella. Oder so. Bei New Japan Pro Wrestling ist ja teilweise manchmal auch so, ein richtig geiler Entrance von ihm ist, wie er aus dem Sarg rauskommt. Da war er als Spider-Man oder sowas verkleidet. Und da wird er im Sarg rangekarrt und stößt die Tür auf. Und dann
da gibt es dann wieder Probleme mit dem Undertaker, ne?
Ja.
Das ist sein Gimmick.
Das wird ihm nicht gefallen.
Das wird ihm nicht gefallen.
Zu glatt gebürstet. Ja, dieser Steel Cage, den fand ich richtig geil. Der kann aber auch nicht bei WWE funktionieren so richtig. Weil ne, die Halle, die Decke bei den NXT-Shows in der
Full Sail
University Halle ist ja sehr viel kleiner als bei so einer richtigen WWE-Show. Ich bin kein Steel Cage-Fan, muss ich sagen.
Und das Match hat nicht geholfen.
Nicht wirklich, ne?
Steel Cage im Allgemeinen.
Ganz generell.
Dass sie da halt dann, dass sie die Tür immer aufmachen. Warum machen die Referees immer die Tür auf? Es ist ein Steel Cage, gerade deswegen, weil keiner eingreifen kann und so leicht einfach das Match gewinnen kann, indem er da rausgeht, sondern extra rüberklettern muss. Und wenn sie die Tür noch öffnen, dann verstehe ich den Sinn dahinter nicht eines Steel Cage Matches.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, ich würde es auch spannender finden, wenn man es beschränken würde auf ein Escape Only.
Also früher gab es die Tür ja nicht, ne? Als es noch diesen blauen Käfig gab mit den riesigen Dingern dazwischen. Ich weiß auch gar nicht, was es soll. Mit dem, also die Tür, sehe ich genauso.
Ja.
Das macht das Ganze so ein bisschen. Na. Ein paar geile. Oh Gott, Entschuldigung, mein Glas hier. Ein paar geile Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Der Kick von Finn Bella gegen Joes Kopf, als er als Joe in den Ringseilen hing und Finn auf den Ringseilen stand. Das war echt so ein Holy Shit-Moment.
Da. Und das war dann gleichzeitig auch die Reaktion von Joe, wo er nochmal gegen die Seile gefallen ist und dann in die Weichteile von. Dann ist Finn Bella ja da, sagen wir, in die Seile gefallen.
Ja, genau. Der Kick war schon
der richtig. Der Kick war richtig gut.
Sehr geil war auch der Injury, nennt man das so? Ja, von Samoa Joe.
Der Insuigiri.
Insuigiri, genau.
Injuguru. Kann ich mich tatsächlich gar nicht dran erinnern.
Der war cool. Der war auf den Seilen, meine ich auch.
Okay.
Oder so, sogar auf den Cage, auf jeden Fall sehr ein bisschen weiter oben. Und Samoa Joe ist dann einfach nur wie so ein nasser Sack runtergefallen, plumps. Aber der Kick, den Kick vorher hat er richtig gut gelandet und es war ein guter Move.
Ja, ich weiß nicht. Das Match hat dann geendet nach einem Second Rope Muscle Buster von Samoa Joe. Der war auch richtig krass. Richtig mega krass. Aber
also insgesamt?
Ich bin sehr froh, dass diese Fehde vorbei ist.
Ja.
Diese Fehde, und da muss ich Cage Side Seats, die Internetseite, denen muss ich Credit geben für diesen Vergleich. Diese Fehde hat an Stellen einfach mehr an Cena vs. Orton als Cena vs. Punk erinnert. Weil Cena vs. Punk war eine geile Fehde und Cena vs. Orton, das haben wir tausendmal gesehen.
Ja,
und
so.
Ich weiß nicht.
Das ist ein, ist ein guter Vergleich.
Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist.
Auf jeden Fall.
Und das Match war kein krönender Abschluss.
Das, ich glaube, jedes davor war besser als das.
Ja. Ja. Haben leider an einem Tiefpunkt aufgehört. Aber.
Schade.
Naja. Das war NXT Takeover The End.
The End.
Ja.
The End of the Beginning.
Was kommt jetzt?
The End is near. Jetzt bewerten wir den Pay-Per-View. Wie viele Sterne würdet ihr dem Pay-Per-View geben? Wir bewerten ja immer nur von 1 bis 5, weil das die einzig sinnvolle Skala ist. 1 bis 10 oder sowas ist Quatsch. Da haben wir uns alle von getrennt, nicht wahr? Ja, genau. Nein. Wie viele Sterne würdet ihr denn geben von 1 bis 5 ohne Halbschritte? Fange ich einfach mal an. 3 von 5.
3 von 5. Hätte ich auch gesagt, ja.
Der war gut, das war ein durchschnittlicher Pay-Per-View, nichts Besonderes.
Ja. Also, gehe ich mit euch, ja.
Er war besser als viele WWE-Events.
Er war besser als Payback. Besser als Money in the Ladder. Extreme Road. Ja, ich meine locker, auch Payback. Vielleicht sogar, er war auf jeden Fall nicht besser als Dallas.
Niemals.
Das American Alpha gegen Revival Match war mega stark. Aber der Rest war mehr so 3 von 5.
Sehr solide, genau. 3 von 5.
6 von 10 quasi.
6 von 10 quasi auf einer 1 bis 10 Skala wieder mal.
Das ist ja Quatsch. Das machen wir nicht.
Da können wir uns gerne drauf einigen.
3 von 5, ne?
Alles klar.
Sehr gut, haben wir uns schön geeinigt.
Schön, das war einfach.
Das war wirklich sehr einfach. Wow. Und dann haben wir eigentlich nur noch eine Sache zu erledigen, bevor wir uns hier entfernen.
Hausaufgabe.
Genau, wir hatten eine Hausaufgabe. Herre, du hast letztes Mal eine Hausaufgabe gegeben. Dir ist eine Show eingefallen. Ne? Wir machen das ja immer so, hier bei Wrestling Friends, dass wir uns überlegen, welchen oder ob wir eine alte Show gucken von vor 1000 Jahren oder von vor 2 Jahren oder vor 2 Wochen und dann darüber reden. Und Herr, du hattest die Idee, Raw nach WrestleMania 2013 zu gucken, ne?
Genau.
Das war Raw am 8.
April.
Danke, 2013. Und? Gut? Wrestling ist schon scheiße, oder? Wrestling ist richtig scheiße.
Was mir als erstes aufgefallen ist, ja, alte Musik und Justin Roberts als Ringsprecher.
Ja,
war da.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Justin Roberts Herzzeichen.
Das Beste an der Show.
Das war ja die Raw-Ausgabe nach dem zweiten, also erstmal nach WrestleMania 29, wo das zweite Raw gegen Cena-Match stattgefunden hat. Wo Cena wieder gewonnen hat und sich den Titel wiedergeholt hat.
Gut.
Okay.
Hat er gut gemacht.
Hat er sehr gut gemacht.
Fein.
Denn das heißt, dass er die Raw-Ausgabe starten durfte.
Ui.
Mit einem 30-minütigen Monolog. Ungefähr.
Ja. Das war nicht so spannend.
Nee, das war nicht spannend.
Und es wurde auch nicht spannender.
Nein.
Normalerweise
nicht mal als Mark Henry kam.
Normalerweise passiert ja immer was Tolles, aber dann kam Mark Henry.
Oder irgendjemand kommt zurück oder challenged ihn. Was ja dann auch passiert ist, aber Mark Henry.
Mark Henry mit der Hall of Pain war der beste Mark Henry in seiner gesamten WWE-Zeit. Das stimmt. Aber das war da schon vorbei. Ich glaube, das war sogar, nachdem er irgendwann Fake gekündigt hat, um Cena den Titel abzunehmen.
Wo er diesen rosanen,
das war so gut.
Wo er im Ring war und den seinen rosanen Anzug an hatte und oft mit einem Lachs verglichen wurde.
Ein stattlicher Lachs.
Ein stattlicher Lachs.
Ja, der stattliche Lachs kam, hat John Cena unterbrochen, hat gesagt, oh, ich will deinen Titel. Oder hat er das gesagt?
Hat er gesagt, weil er gegen, hat er gegen Ryback gewonnen den Abend bestimmt. Davor? War das so?
Hat er gewonnen, ja.
Okay.
Ryback hat verloren.
Und Cena sagt, ja, heute Abend.
Du hast dir verdient, Lachsi.
Lachsi. Nur wir beide. Im Titelmatch. Und dann kam, wer kam nochmal?
Booker.
Das habe ich auch schon verdrängt, dass Booker T jemals irgendwas zu sagen hatte.
Der war der Dings, der Raw General Manager, ne?
War Raw?
Raw oder war es
SmackDown
war
da immer Teddy Long.
Da gab es ja irgendwie dann noch
Hala.
Hier, Vicky Guerrero.
Stimmt.
Die gab es doch auch noch.
Scheiße. Ich glaub, das war die
Wer hat denn da alles was zu sagen gehabt? Ist ja schlimm.
Hier, Dings, wie heißt er, der eine?
Kommen wir denn da hin?
Der Dings. Oh, der war auch in der Show. Ich habe seinen Namen vergessen. Der hat gekündigt vor ein paar Monaten. Ich glaube, wir haben sogar in der letzten Folge über ihn geredet. Dings.
Ich guck mal nach, ob ich es aufgeschrieben.
Der eine, der war auch mit Vicky Guerrero am Start in dem.
Ach.
Wie heißt er denn?
War das der mal diese den Referee gemacht hat bei dem Punk?
Ich weiß, wen du meinst.
Wie heißt er denn?
Hieß er denn noch? Das schaffen wir. Nein, das schaffen wir. Oder schaffen wir es?
Wir müssen da drauf kommen. Irgendwas mit M. Mark.
Maddox.
Mark Maddox.
Mark Maddox.
Mike Maddox.
Echt? Mike?
Bruce? Nein.
Jack. Jack Maddox.
John.
John Maddox. Maddox.
Maddox
einfach. Maddox McCree auf jeden Fall, ja.
Ja.
Der war da.
Okay.
Okay, aber wir haben uns jetzt verloren bei Booker T.
Ja, lass weitermachen.
Das erste Match des Abends, Big E Langston gegen Daniel Bryan. Ich habe noch nie von Big E Langston gehört. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Big E Langston in Begleitung von Dolph Ziggler mit dem Money in the Bank Leiterkoffer.
Witzig ist ja die Namen.
AJ Lee.
Die Namen werden nicht länger, die Namen werden eher kürzer. Aus Antonio Cesaro wurde nur Cesaro und aus Big E Langston wurde nur Big E.
Guter Trend,
ja.
Kann man so
aus Marius Tobias Olfen wird Herre,
ja.
Aus Chris Decho wird Chris. Aus Konstantin Krell wird Con.
Siehst du?
Funktioniert doch
hier. Das ist der
Lauf der Dinge.
Ist euch da aufgefallen, als sie reinkamen, Big E mit Big E Langston mit AJ und Dolph Ziggler, dass Big E sich da ein bisschen gestretched hat.
Ja, er hat ja an die Brust gehauen.
Hat sie gehauen und dann sagt er, klopft er ihr so auf die Schulter. Alles gut, ne? Ja, alles gut.
Ja, meine Freundin hat das gesehen und sie sagte, oh, das ist mir unangenehm. Ich schäme mich richtig für ihn, das ist mir voll peinlich. Ja, gegen Daniel Bryan. Big E Langston hat gewonnen.
Das war cool.
Ja, fandst du?
Ich fand's gut.
Okay.
Also,
das war ein Raw-Match.
Ordentliches Debüt.
Debüt?
Also In-Ring-Debüt war das, glaube ich.
Echt?
Bei den Hauptshows.
Okay.
Ich glaube, ja.
Sicher?
Ich glaube.
Er hatte davor noch eine Fehde mit...
Hatte er überhaupt eine Fehde?
Mit Celeste Bonin, deren... Ne,
ach, mit...
Wie hieß sie denn noch? Caitlin, genau. Und hat ihr Blumen gegeben oder so.
Stimmt.
Ashley ist eine andere.
Naja, aber das war keine richtige... Ja, gut.
Das war nett. Okay.
Es war nett.
Das nächste Match war gar nicht nett. Das war richtig doof. Barrett gegen The Miz. The Miz hat am Abend vorher von Barrett den Intercontinental-Titel gewonnen und Barrett hat ihn direkt zurückgewonnen.
Ja. Okay.
Ja, das war das. Barrett und The Miz, eigentlich war es mehr. Barrett hat einen Backbreaker richtig hart verkackt.
Das war ja, wenn ich das noch hinzufügen darf, wie dieses Jahr nach WrestleMania, wo Dolph,
genau.
Zack Ryder den Titel im Leather-Match gewonnen hat und am nächsten Tag bei Raw wieder verlieren
gegen
musste.
Durfte.
The Miz. Und so schließt sich der Kreis.
Das ist der Circle of Life. Stimmt. Ja, den Backbreaker haben sie verkackt. The Miz hat den Figure 4 Leglock mal eine Zeit lang gemacht. Warum?
Weil Ric Flair ihm den offiziell vermacht hat.
Echt?
Da war mal was, ja.
Richtig? Fick dich.
Ja. Und da gab es doch irgendwie, eigentlich hätte den irgendwer anders bekommen sollen und das hätte Dolph Ziggler, viel mehr Sinn gemacht. Dolph Ziggler, genau. Das wäre so viel cooler gewesen und das war so einfach nur dumm.
Das nächste Match Wagger gegen Alberto Del Rio. Real American with the people.
Das war ein Handicap-Match. Dummer Mexikaner. Hallo.
Stimmt, war das mit Sepp Coulter zusammen? Ja,
mit Sepp Coulter und Jack Swagger gegen Alberto Del Rio.
Sepp Coulter mit dem wunderschönen Schnauzer, den er sich immer dreht.
Das hat mich auch nicht interessiert.
Das ganze Match über haben die Fans sich auch nicht dafür interessiert. Sie haben nur We Want Ziggler geschrieben.
Weil sie wahrscheinlich schon wussten, was passieren Cash würde. Cash in
nämlich. Cash in, Fame Asa, Kick-Out, Konter, Top Rope, Enzo Giri, Armbar, Konter, Zigzag, New World Heavyweight Champion.
So geil.
Schöne Zusammenfassung.
Richtig geil. Und wie sie alle mitgegangen sind. Das war richtig toll.
Ziggler war so krass over damals.
Ja.
Fand ich gut. Das nochmal zu sehen, das war schon cool. Das war lustig.
Habe ich auch geschrieben, Ziggler war sehr over. War.
War.
Und wie war?
dann kam der Undertaker.
Ah.
Boah, der braucht so lange zum Ring. Undertaker, Shield, Team Hell No, dumm.
Aber ich glaube damals, ich erinnere mich noch, ich fand das recht krass, als Shield rauskam und den Undertaker dann
massakrieren wollte.
Genau das. Das damals fand ich es krass, heute war es so, okay.
Können das ist passiert.
Müssen sie nicht.
Das ist passiert. Was dann auch passiert ist nach der Werbung war 3MB.
We a 3-Man Band.
Gegen R-Truth, Zack Ryder und Santino Marella.
Ja.
Wow.
Ich wollte kurz den Fernseher ausmachen. Ist mir eingefallen, ich kann das ja weiterspulen. Der Drew McIntyre bzw. Drew Galloway kann echt viel mehr. Der ist ja, ich glaube, aktuell sogar TNA World Heavyweight Champion. TNA World Heavyweight Champion. TNA, Alter.
Irgendwas war da vor kurzem.
Ja, Santino hat Heath Slater gepinnt. Ich habe mir die Hand auf den Kopf geschlagen und gesagt, nein, nicht gut, gar nicht gut. Nee. Nicht gut. Und
ich habe jetzt auch zum ersten Mal von dem Match gehört. Ich habe es irgendwie voll instinktiv übersprungen, ohne es zu merken, dass es jemals gab.
Danach kam ein Match, das man auch echt gut überspringen hätte können. Orton gegen Sheamus.
Das Main Event der Fans.
Ja, das Main Event. Die Crowd hat das Match nur gestört. Nur gestört, von Anfang bis Ende, ne?
Er ist nur gestört, die sind richtig abgegangen, haben richtig alle Leute abgefeiert, bis auf Sheamus und Randy Orton.
Genau.
Die Kommentatoren, Michael Cole, Jerry, The King, Lorne und wer war da noch? Ach, JBL natürlich. Alle anderen legendären Wrestler, RVD, Macho Man, einfach dumme Sprüche reingeschrien und das Match war uninteressant. Die Welle ging zwischendurch.
Orton war richtig Stadion, genervt.
Laola, Orton war genervt.
Sheamus nicht so sehr. Ich glaube, der fand es ein bisschen witzig. Und dann gab es auch noch Ole 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 Chance.
Ja, stimmt.
Wahrscheinlich für Sami Zayn, beziehungsweise seinen geheimen Cousin El Generico. Von dem man noch nie gehört hat.
Nein. Okay.
Ja, und dann kam Big Show und tatsächlich ist das passiert, was heute nie wieder passieren würde. Die Fans haben Big Show gedankt.
Mhm. Oh ja.
Dafür, dass er zum Ring gekommen ist.
Dass er sie erlöst hat.
Genau. Das war das.
Das war eine Qual.
Fandango gegen Kofi Kingston.
Fandango.
Ja, sehr Fandango. Da ging das da los mit seinem...
Da ging es los.
Mit seinem Song.
Und da war es auch schon wieder zu Ende. Mhm. Weil Jerry Lawler sich darüber amüsiert hat. Und ab der nächsten Ausgabe Raw sagt er, oh, look at the fans, they're fandangoing. Everyone is fandangoing. Und das ist sofort der Todesstoß für alles.
Dieser Jingle oder dieses Lied, das war ja sogar in den Charts.
Ja, genau.
In den Charts, in den UK-Charts. Ich glaube, Top 10 oder sogar Nummer 1, weiß ich nicht. Die haben es auf jeden Fall sehr...
Deshalb sind die auch nicht in der EU.
Genau.
Und ich mal ein Bandmaß halten. Ja, Jericho hat das Match gestört, weil er ein schlechter Verlierer ist. Und im Biggest Upset in WrestleMania History, wie JBL sagen würde, verloren hat gegen Fandango.
Okay.
Fandango.
So original das gleiche wie mit Big Show. Erst Big Show und dann Chris Jericho. Ist faule Leute. Ja. Und mein persönliches Highlight kam dann Tanz of Funk mit den Funk Addicted gegen die Rhodes Scholars mit den Bellas, die ich zu dem Zeitpunkt echt noch nicht unterscheiden konnte. Da hat Twin Magic noch funktioniert. Nikki Bella hatte nämlich noch natürliche Brüste. Und dadurch waren die halt echt kaum zu unterscheiden.
Und die Tanz of Funk war
Tensei, Bruce Clay.
Und Bruce Clay.
Genau. Und die ersten Artikel, denn das hat mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Die ersten Artikel zu Nikki Bellas neuen Brüsten habe ich zum 22.04. finden können. Das war halt ein paar Tage später. Also wahrscheinlich war das eher einer ihrer letzten Auftritte mit natürlichen Brüsten.
Okay.
Aber das hat tatsächlich die Dynamik dieses Teams komplett zerstört.
Ja.
Wobei, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber weil
ich habe
die Bella Twins, ne? Total Divas ist eine super Serie. Ich möchte euch empfehlen, Total Divas zu gucken. Sie ist wirklich gut. Mhm. Wirklich gut.
Sind die schon in der fünften Staffel, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch die letzte, weil jetzt gibt's Total Bellas.
Oh. Ich freue mich richtig, wenn das ins WWE-Network kommt. Du bist ja der größte Fan von uns, glaube ich, bei Total Divas.
Ja, aber zu Recht auch. Also, das ist schon gut. Ja. Ich mag es auch.
Nicht
so sehr wie Con, aber niemand mag
es. Ich habe Poster.
Oh. Alles voll damit.
Von allen Ex-Freunden von Paige. Ich habe dieses Match spöttisch als Matchmüll bezeichnet.
Mhm.
Denn das war's.
War nicht viel.
Ich habe alles an dem Match auch. Ich wusste niemals, dass, oder ich habe total verdrängt, dass Cody Rhodes und Damian Sandow mal ein
Tag-Team. Die Rhodes Scholars.
Total verdrängt.
Es war kurz bevor sie Codys Mustache abgefeiert haben. Ah. Die Fans. Also wir.
Wir
alle. Als globale Society. Auch ihr, liebe Zuhörer, habt den Mustache abgefeiert. Den Schnurrbart.
Kann man mal machen.
Kann man bringen, ne? Mhm. Mhm. Main Event Time. John Cena gegen Mark Henry. Ryback.
Ja, Ryback war das
Main Event. Das Glied in der Kette.
Mhm. Ryback war auch mal over?
Ja.
Was?
Feed me more.
Was ist da denn passiert damals?
Ryback kam am Ende und John Cena hat dann seinen Move Feed me more gemacht und Ryback war da so sauer und hat es als Anlass genommen, um ihm den Shellshock, glaube ich, so heißt er, zu geben und hat ihm nachher die Stinkefaust dann gezeigt, hat den Titel in die Luft gejagt.
Die Stinkefaust.
Und damit endete die Raw-Ausgabe.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Und? Wie fandet ihr es?
Ja.
So.
Also ich fand sie toll, ist eine meiner Lieblingsfolgen, deswegen hatte ich sie auch ausgewählt.
1 von 5.
Ja. Also nicht drin.
Ich fand sie so toll. Das ist eine der wenigen Folgen, die immer noch auf meiner Festplatte vom Receiver drauf ist. Deswegen sehr einfach für mich zu gucken.
Ja. Liebe Zuhörer, falls ihr diese Ausgabe noch nicht gesehen habt, ihr könnt es natürlich tun im WWE Network. Raw nach WrestleMania 2013 am 8.4.2013. Ich möchte es euch nicht empfehlen.
Der einzige Grund, warum es sich vielleicht lohnt, ist, um zu sehen, dass heute doch sehr viel besser ist.
Ja, ohne Scheiß.
Und es ist heute alles besser einfach. Also was wir damals für einen Müll präsentiert bekommen haben.
Ja, Marius.
Sorry.
Ich habe sie ja überwiegend rausgesucht, weil ich die Zuschauerreaktion auf die auf die Wrestler, auf die Matches so toll fand und dieses Orton-Sheamus-Match, was sie alles geschrien haben, das bringt halt für mich immer so ein bisschen das Konzept der WWE durcheinander. Die haben halt was ganz anderes geplant, dann kommen die Zuschauer dazwischen, das ist nochmal eine ganz andere Komponente, die da ins Spiel gebracht wird und das war exemplarisch für mich in dieser Raw-Ausgabe, deswegen habe ich es rausgesucht.
Okay. Du kannst sie auch weiterhin mögen.
Worauf einigen wir uns denn?
Ich werde sie auch nicht löschen.
1 von 5, sage ich.
Ich sage 1 von 5.
Klare 5 von 5.
Dann landen wir bei 2 von 5, oder?
Ja.
Maximal.
2 von 5. Sehr gut. Raw nach WrestleMania. Ich habe mir schon was überlegt für die nächste Hausaufgabe. Oder habt ihr auch
bessere Ideen? Ich habe mich noch nie so sehr über Hausaufgaben gefreut.
Habt ihr bessere Ideen?
Ja, wie gesagt, ich hatte überlegt, boah, man könnte den Pay-Per-View nehmen, an dem sie The End als Titelsong hatten, aber dann habe ich halt gesehen, es gibt da 4 von oder so.
Okay.
Und dann ist das rausgefallen. Nur ich keine Lust mehr.
Ich habe an No Way Out 2004 gedacht.
Warum?
Das ist der Pay-Per-View, an dem Eddie Guerrero das erste und einzige Mal den WWE Heavyweight-Titel gewinnt. Hm. Nicht den World Heavyweight-Titel.
Mhm.
Gegen Brock Lesnar. Der Pay-Per-View ist alleine wegen des emotionalen Main-Events sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie die restliche Matchcard aussieht. Ich weiß auch nicht, wer da so am Start ist. Ich glaube aber, dass eins der Three Stages of Hell beziehungsweise Best Out of Three Matches zwischen Booker T und John Cena um den US-Titel da drauf ist. Vielleicht irre ich mich da auch im Jahr.
Gucken wir mal. Lassen wir uns einfach überraschen.
Das ist auf jeden Fall das No Way Out vor WrestleMania 20.
Genau, ist richtig. Das ist der letzte Pay-Per-View vor WrestleMania 20. Da wird die Brock Lesnar Goldberg-Fehde in die finalen Schritte gelenkt.
Und Eddie Guerrero
gewinnt den Titel.
Ja, der verteidigt den.
Nee, verteidigt den nicht.
Bei WrestleMania.
Spoiler-Alarm.
Hallo.
Beherrsch dich.
Darum geht's nicht. Okay. Darum geht's nicht. Also No Way Out 2004.
Es geht nur um Goldberg und Brock Lesnar.
The Way Out 2004 findet ihr im WWE Network. Ist klar. Wir werden immer noch nicht von der WWE gesponsert. Warum eigentlich nicht, Herre?
Ich habe den immer schon so oft geschrieben, so, ey, komm, mach mal. Bisher keine Antwort von Triple H bekommen.
Schade. Wir haben letztes Mal gesagt, wir werden über Camp WWE reden. Ich hatte keine Zeit, Camp WWE zu gucken, weil ich zu viel Total Divas geguckt habe. Aber
keine Ausrede.
Ich habe es extra, naja, nicht komplett, ich habe es auch nicht ganz geschafft. Mir ist das gestern wieder eingefallen und ich habe dann extra noch zwei Folgen geguckt und jetzt erfahre ich, du hast es nicht geguckt.
Ja, redet ihr doch mal darüber.
Nö, machen wir nächstes Mal.
Ich will es aber gar nicht.
Alle zusammen.
Ich glaube, ich will nur Total Divas gucken.
Nee.
Wir können über Total Divas reden.
Da kann ich nicht mitreden.
Okay. Warum nicht? Ach so, jetzt. Ich glaub,
ja, jetzt.
Nee, jetzt habe ich es auch nicht gesehen. Ja. Swerved geht weiter. Oh, wie geil ist das denn?
Swerved. Zweite Staffel.
Vielleicht einigen wir uns einfach darauf, dass wir nächstes Mal über WWE Money in the Ladder Bank reden.
Mhm. Oh.
2016.
Na gut.
Es gibt immer noch die Frage, wer ist der siebte Mann im Money in the Ladder Bank Match? Beziehungsweise gibt es überhaupt einen siebten Mann?
Ja, das haben sie mal in einem Video gezeigt, dass es sechs Leute gab und dann war da immer noch so eine Silhouette für einen siebten Mann frei und zwischenzeitlich, korrigiert mich, wurde die, glaube ich, weggenommen.
Genau.
Dann war sie
war, glaube ich, kurz wieder da oder so. Dann war sie wieder weg. Jetzt ist sie weg. Vielleicht ist es Finn Balor.
Finn Balor.
Das wäre ja was.
Wer weiß. Mal schauen. Also werden wir nächstes Mal über No Way Out 2004 und Money in the Ladder Bank reden und vielleicht auch ein bisschen über Camp WWE.
Ja, können wir machen.
Vielleicht ist das auch der Running Gag, den wir jetzt für alle Folgen des Wrestling Friends Podcasts laufen lassen.
Wir reden immer drüber, aber wir gucken es nie.
Genau.
Ja, witzig.
Habt ihr denn Seth Rollins 24 gesehen?
Ja.
Oh ja.
Sehr, sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen.
Das war gut.
Das ist die kleine, aber feine Doku-Reihe im WWE Network, wo sie immer 24 Stunden, bevor ein etwas größeres Ereignis passiert, dann ja nochmal das zusammenfassen, was passiert ist. Hm. Über einen Wrestler zum Beispiel. Wie Seth Rollins.
In dem Fall haben sie Seth Rollins Leidensweg begleitet.
Genau.
Ja. Marius, at King Herren Number One auf Twitter.
Korrektamente.
Vielen Dank.
Ja,
dass wir uns hier zusammengesetzt haben. Es war schön.
War sehr schön heute.
Mhm. Chris.
Ja.
At Real Grizzly auf Twitter.
Das hast du schön gesagt.
Auch schön, dass du vorbeigekommen bist.
Gerne doch. Das war toll, haben. Ja, das war schön.
Freue mich aufs nächste Mal. Das ist schön. Der Logik halber musst du dir zum nächsten Mal überlegt haben, was wir für eine Show gucken werden.
Kriege ich hin.
ECW Anarchy 1997. Sag das bitte nicht.
Okay, das halte ich mir offen. Allein, um dich zu nerven.
Weiß ich gar nicht, ob es das da gab. In dem Jahr.
gucken wir mal.
@Conan32 bin ich auf Twitter. Der Wrestling Friends Podcast, glaube ich, WF-Podcast auf Twitter. Correct. Da könnt ihr uns auch folgen. Und ansonsten, wenn ihr Vorschläge habt für Pay-Per-Views, die wir gucken sollten, alte Pay-Per-Views oder alte Shows, die ihr ganz besonders geil findet, die es im WWE Network gibt, dann schreibt uns doch an podcast@wrestlingfriends.de. Besucht uns auf podcast@wrestlingfriends.de und schaltet ein in die nächste Folge des Wrestling Friends Podcasts. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann gebt uns am besten 5 Sterne bei iTunes, gebt uns eine Bewertung, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie wir wirklich Word of Mouth generieren können, wie wir mit euch gemeinsam wachsen können, und empfehlt uns natürlich auch weiter an eure Freunde. Das ist ganz schön. Marius, wenn man dir folgen will, ne, Twitter, gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten?
Nee, über Twitter erreicht ihr mich am besten.
Chris.
Auf der Straße kann man mir hinterherlaufen, wenn man mich sieht.
Auf der Street.
Kann man auch folgen.
Auf der Suite.
Street Style.
Ja, bei mir natürlich auch Twitter, @Conan32 und www.pixelburg.tv. Videospiele. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Danke auch.
Gern geschehen.
8 auf.
Ja, beim Laufen, habe ich doch gesagt.
Was für ein Song?
Diesen Gamescom 2013 so. Song, glaube ich. Ja. Drück den Play-Knopf. Gamescom. Nee. Drück den Play-Knopf.
Ach so, gut kennst du den Song.
Ja.